Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein herzliches Willkommen bei unserem Podcast In Principio. Wir haben die Chance, durch die drei Texte des kommenden Sonntags zu gehen und sie uns anzuschauen. Wir, das bin ich, Christel Köhler, Neutestamentlerin.
Und das bin ich, Till Magnus Steiner, Alttestamentler. Wir kennen das aus der Bibel, Gott prüft die Menschen. Aber wir kennen es auch aus unserem eigenen Leben, dass wir von außen geprüft werden, beziehungsweise Prüfungen an uns herangebracht werden. Ja, wir kennen es sogar aus unserem eigenen Leben, dass wir uns in Situationen reinmanövrieren, wo wir uns selbst prüfen müssen, beziehungsweise Situationen, die zum Prüfstein für uns werden. Und jetzt merkt ihr schon, ich habe ganz oft das Wort prüfen benutzt, weil das für uns irgendwie eine Linie ist, um diese drei Texte des kommenden Sonntags genauer in den Blick zu nehmen, beziehungsweise die zusammenzubinden. Und das versuchen wir jetzt mit euch unter dem Titel Prüfstand.
Tatsächlich waren die drei Texte für uns auch schon ein bisschen ein Prüfstand, denn wir fanden es nicht so einfach, die in eine Linie zu bringen und sind dann eben genau bei diesem Wort des Prüfens hängen geblieben und werden heute ein bisschen einen ungewöhnlichen Weg gehen, weil wir das Evangelium in zwei Teilen besprechen werden. Wir fangen jetzt mal mit dem ersten Teil an. Wir sind im Markus-Evangelium, 9. Kapitel. Es ist ein erster kleiner Abschnitt, der tatsächlich ein wenig da ansetzt, wo wir letzte Woche auch schon mal waren, nämlich bei einer Leidensankündigung Jesu.
Wir hatten ja letzte Woche schon darauf hingewiesen, im Markus-Evangelium gibt es drei Leidensankündigungen. Letzte Woche hatten wir die erste Leidensankündigung angesprochen, auch mit dem klaren Gebot, nicht darüber zu reden, weil Jesus hier sagt, dass er sterben muss und auferstehen wird. Und das wird eben erst erklärbar oder begreifbar oder irgendwie einordnenbar für die Jünger nach dem Osterereignis. Jetzt sind wir fortgeschritten bei der zweiten Leidensankündigung, die da heißt, der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert.
Das ist ja schon ein tolles Wortspiel irgendwie auch. Also der Menschensohn, der in die Hände von Menschen ausgeliefert wird, also der, der eben auch selber Mensch ist und unter seinesgleichen, könnte man fast sagen, so legt das Wortspiel zumindest nahe, eben auf den Prüfstand gestellt wird. Und das Wort ausgeliefert werden oder das Wort ausgeliefert hier in dieser zweiten Leidensankündigung ist eine Steigerung gegenüber der ersten Leidensankündigung.
Es ist eine Steigerung, weil sozusagen auch ein bisschen Juristerei hier betrieben wird. Er wird ausgeliefert. Er wird in die Hände anderer gegeben, die über ihn richten werden. Wir hatten ja in der ersten Leidensankündigung klar die Gruppen benannt, denen er ausgeliefert wird. Nun steht hier allgemeiner, den Menschen wird er ausgeliefert, weil Menschen zum Richter über ihn werden. Also das ist schon dramatisiert. Sehr dramatisiert. Aber um dieses Drama noch mehr zu verstehen, es geht nämlich weniger um die Leidensankündigung als um das Verstehen der Jünger, müssten wir vielleicht mal einen kurzen Blick in den Kontext werfen. Weil auch vorher und danach, nach dem, was wir gerade zitiert haben, sehen die Jünger nicht ganz so gut aus.
Das kann man sagen. Und dabei widmet der Evangelist Markus ihnen eigentlich diesen großen letzten Teil seines Evangeliums oder den zweiten Teil, kann man vielleicht sagen. Denn wir sind ja ganz auf dem Weg nach Jerusalem, jetzt hier in diesen Kapiteln. Alles spitzt sich auf das Leiden Jesu in Jerusalem zu und natürlich auch dann auf das Osterereignis. Und gleichzeitig geht es aber auch ganz um die Frage danach, wie Jüngerschaft denn gelingt, wie man denn in die Nachfolge Jesu tritt und nicht nur hineintritt, sondern sich auch in ihr bewährt bzw. sie gut leben kann.
Christel, vielleicht springen wir dann einfach mal ein bisschen vor den Text vom Evangelium, weil da geht es ja genau um diese erfolglosen Jünger. Und ich glaube, wenn wir das mal kurz zusammenfassen, dann wird das Evangelium des kommenden Sonntags noch verständlicher für uns.
Ganz genau. Eigentlich ist die Quintessenz, die Jünger hatten keine Kraft. Wozu? Es gibt eine Szene, da wird ihnen ein Junge entgegengebracht und dieser Junge ist besessen, der Junge soll geheilt werden. Das ist natürlich das Ansinnen des Vaters, der mit ihm kommt. Und es gelingt aber nicht. Also es wird gar nicht ganz genau so explizit gesagt, was die Jünger alles probieren. Aber die Quintessenz ist, und das ist wichtig für uns, sie haben keine Kraft dazu. Also sie kriegen nicht das hin, etwas salopp gesagt, was Jesus hinkriegt in so einer Situation. Nämlich diesen kranken Menschen, diesem kranken Kind wieder zu einer Eigenständigkeit zu verhelfen, auf die Füße zu helfen, zu befreien von der Last des Besessenseins und am Ende ja auch dem Vater den Sohn wieder ganz zurückzugeben.
Und was du gerade gesagt hast, steht ja wirklich im Text auch drinne. Da steht drinne, sie hatten nicht die Kraft zu der Heilung. Und dann kommt die schöne Spitze nachher, dass Jesus dann sagt, der die Heilung dann vollzieht, alles kann, wer glaubt. Also im Endeffekt die direkte Kritik, die Jünger können es aus ihrem Glauben heraus noch nicht leisten. So, und jetzt springen wir wieder zurück zu unserem Text am Sonntag. Wir haben wieder die Leidensankündigung, das, was ja so schwer zu verstehen ist aus der Perspektive der Jünger auch und erst verstehbar wird nach dem Osterereignis. Also Jesus geht in eine intime Szene mit seinen Jüngern und sagt ihnen nochmal, in anderen Worten, der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert und sie werden ihn töten. Doch 3 Tage nach seinem Tod wird er auferstehen. Und wie reagieren die Jünger jetzt?
Sie verstehen das Wort nicht, fürchten sich jedoch, ihn zu fragen. Also wieder die Jünger, also Jesus will ja, andersrum vielleicht nochmal formuliert, will ja eigentlich ihren Glauben stärken. Also, dass sie das haben, was sie brauchen, um auch so ein Wunder zu tun, um im Namen Gottes, im Namen Jesu Christi handeln zu können, um die Welt zu verändern, anders ausgedrückt. Und er versucht das eben mit der Leidensankündigung, indem er sagt, es wird etwas passieren, aber das, was passiert, wird im Prinzip für euch der Ausgangspunkt sein. Er wird euch zeigen, wie wirkmächtig Gott ist, das, was in Jerusalem passiert. Und von da aus könnt ihr nochmal verstärkt selber losgehen. Das ist ja eigentlich die große Linie dahinter. Deswegen, diese Leidensankündigung ist nicht ein Erzählen über das, was mit ihm selbst passiert, nur, sondern es ist eigentlich ein Moment der Glaubensstärkung und Bestärkung für die Jünger. Aber sie verstehen nicht.
Wir haben sogar ein doppeltes Problem. Sie verstehen das Wort nicht und sie gehen aber auch nicht in den Dialog mit Jesus und sie fragen ihn nicht. Sie suchen nicht nach einer Erklärung, sondern sie bleiben beim Nichtverstehen stehen. So, jetzt springen wir aus dem Evangelium aber in die erste Lesung mal rein. Warum? Weil die Leseordnung so zusammengestellt ist, um uns sozusagen einen Verstehenskontext zu geben, warum der Gerechte denn leiden muss.
Wir haben im Evangelium ja dieses Motiv gehabt des Ausgeliefertwerdens, der Menschensohn, der unbedingt, also der leiden muss, so sagt das Markus-Evangelium, aber der vor allen Dingen in die Hände der Menschen dargegeben ist. Und das ist ein Punkt, wo sich eben ja die Gottesbeziehung tatsächlich auf die Probe gestellt sieht. Also halte ich an Gott fest, wenn andere über mich recht sprechen, halte ich an Gott fest, wenn mir Gewalt angetan wird, etc. Und da wird bei der Zusammenstellung der Leseordnung jetzt quasi das Motiv drin gefunden, um eine Lesung aus dem Buch der Weisheit hinzuzusetzen, die, das sage schon ich als Neutestamentlerin, mal wieder etwas blöd zusammengestrichen ist.
Beziehungsweise sie ist so zusammengestrichen worden, dass sie uns als klarer Leseschlüssel dienen soll für Jesus, auch wenn das Buch der Weisheit kein Leseschlüssel für das Jesus-Ereignis sein möchte natürlich. Aber gucken wir mal den Text, der uns angeboten wird, so an, wie er ist. Erstmal fängt er sehr, sehr schön an. Da wird nämlich gesagt, dass die Toren, also die, die nicht die Gerechtigkeit Gottes leben, die sich nicht am Willen Gottes ausrichten, sondern die glauben, dass das Leben einfach ein bitteres Ende hat und man es jetzt genießen muss um jeden Preis, dass die miteinander ihre Gedanken austauschen, beziehungsweise dass sie nicht richtig denkend sind, so steht es im eigentlichen Text. So wird es eingeleitet. Sie sind nicht richtig denkend. Und dann wird der Text so zusammengestrichen, dass er nicht erklärt ist, was ihr falsches Denken ist. Das ist nämlich im Buch der Weisheit im 2. Kapitel eigentlich genau das, was ich gerade gesagt hatte, dass sie denken, es gibt kein Leben nach dem Tod, es gibt keinen Richter am Ende, da muss das Leben jetzt genießen, egal wie, alles muss in den Moment hineinfließen. Aber das ist nicht gesagt, sonst wird weggestrichen. Stattdessen geht der Text weiter, lasst uns dem Gerechten auflauern.
Das heißt, diese verkehrten oder verdrehten Gedanken, mit denen die Toren, die Frevler, die Gottlosen sich hier beschäftigen, sind nicht die Gedanken, von denen wir jetzt hören, die um ihren eigenen Glauben oder um die Frage sich drehen, was passiert denn eigentlich, ne? Also gibt es ein Leben nach dem Tod und so weiter, sondern es sind die Gedanken, die sich auf andere hinwenden, nämlich, naja, jetzt lass uns doch mal prüfen, wie denn die anderen mit Situationen, die sie in Extreme bringen, wie sie damit umgehen. Also wenn wir ja eigentlich schon zweifeln, wir sind ja quasi die Gottlosen, also in der Diktion jedenfalls des Textes, wenn wir ja nicht daran festhalten, dann lass uns doch mal gucken, wie denn die vermeintlich festhalten oder nicht festhalten, die eben anders denkend sind, eben Glaubende.
Lass uns mal gucken, hört sich da viel zu
harmlos.
Ja, harmlos, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist überhaupt nicht harmlos. Man muss ja nochmal genau gucken, worauf du gerade hingewiesen hast. Da ist der Text, redet aus der Perspektive der Toren und wenn wir das lesen, reden wir ja im Wir. Lasst uns den Gerechten auflauern. Das ist natürlich kein Zitat von irgendeiner Gruppe historisch eingeordnet, sondern der Autor der Weisheit bietet uns diese Rede an, um einen Kontrast aufzubauen. Und der Kontrast ist überhaupt nicht harmlos. Es geht auch nicht um ein reines Prüfen. Auf die Prüfung stellen nach dem Motto, oh, wir gucken mal, ob der Gerechte wirklich so gerecht ist. Und wenn er so gerecht ist, wie er sagt, dann folgen wir ihm, dann werden wir seine Nachfolger, ganz toll. Nein, der Text schreitet radikal voran, vom Sehen, Prüfen, Foltern hin zum Töten. Es wird ein böses Spiel mit dem Gerechten getrieben.
Bevor ich vielleicht den zentralen Vers 17 vorlese, weise ich einmal noch hin, also lasst uns dem Gerechten auflauern, und dann heißt es, er ist uns unbequem und steht unserem Tun im Weg. Das ist eigentlich so mit der Ausgangspunkt. Und dann heißt es in Vers 17 eben, wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht.
Der Gerechte steht nämlich wirklich im Bild sozusagen im Weg für die, die ihren Spaß haben wollen. Der Gerechte ist derjenige, der einen höheren Wert im Leben sieht, der eben die Gerechtigkeit Gottes sucht, Gott auf seinem Weg entdeckt und damit ein höheres Gut in seinem Leben lebt, als das von den Toren und Frevlern wahrgenommen wird, die im Buch der Weisheit auch als Freunde des Todes dargestellt werden. Und es heißt da in Vers 17, wie du gerade gesagt hast, wir wollen sehen, ob seine Worte wahr sind und prüfen, wie es mit ihm ausgeht. Das ist reiner Schabernack. Sie wollen nicht auf die Worte hören. Sie wollen im Endeffekt nur ihn in den Tod treiben und dann wieder im Endeffekt durch dieses Tötungsdelikt, das ist auch ein falsches Wort, für dieses Morden, wollen sie im Endeffekt einfach ihren Spaß wieder in dem Moment haben, weil sie ja daran glauben, dass es keinen Richter gibt.
Beziehungsweise sie wollen ja eigentlich nicht nur den Gerechten prüfen, so habe ich es zumindest gelesen. Sie wollen eigentlich auch Gott prüfen, was ja noch viel weiter geht eigentlich. Denn es heißt, ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes, also gehört er zu Gott, ist er Kind Gottes, muss man eigentlich formulieren. Dann nimmt sich Gott seiner an und entreißt ihn der Hand seiner Gegner. Also sie wollen nicht nur wissen, wie geht der Gerechte mit der Situation um, sondern eigentlich auch, naja, ist es denn eigentlich so, dass diese Zusage Gottes da zu sein, aus der Bedrängnis zu retten, dass die wirklich stimmt. Sie wollen auch das entlarven.
Genau, sie wollen nicht wirklich sehen, dass Gott handelt und dann wieder sich niederknien, sondern sie wollen sozusagen Spott und Hohn treiben mit dem Glauben des Gerechten. Das ist auch sehr schön ausgedrückt in Vers 18. Ist der Gerechte wirklich Sohn Gottes? Das Sohn Gottes ist im damaligen Kontext nicht bezogen auf Jesus, sondern wir sind im Alten Testament erstmal bezogen Sohn Gottes. Das war Titulatur für den König, den Davidssohn, der war Sohn Gottes, beziehungsweise das ganze Volk Israel war Sohn Gottes. Und sie treiben sozusagen Schabernack mit dem Glauben des Gerechten. Sie machen sich lustig darüber, sie verhöhnen Gerechten und dieser Hohn treibt wirklich bis in den Tod hinein. Ein furchtbarer Text im Endeffekt. Was sagt dieser Text uns so, wie er am Sonntag davor gelesen wird? Wenn wir als Gerechte leben wollen und Gott folgen wollen. Was heißt das? Werden uns Leute verfolgen, uns verhöhnen, Schabernack mit uns treiben und uns am besten noch in den Tod treiben aus ihrer Sicht?
Ich muss sagen, dass ich das Wort Schabernack irgendwie ganz anders deute selber. Das hat eher was Spielerisches. Ich finde, das ist schon
Ja, aber das ist ja das Spannende. Der Autor der Weisheit sieht das ja bewusst als ein Spiel von den Toren. Sie wollen ja gar nichts herausfinden, sondern sie treiben ihr böses Spiel mit den Gerechten.
Es ist tatsächlich irgendwie ein doppeltes Spiel vielleicht, ne? Also das, was sie nach vorne propagieren hier vermeintlich im Text, wir wollen prüfen. Und das, was sie eigentlich denken, ist uns eigentlich egal, was der Ausgang ist. Hauptsache, wir haben den Gerechten aus dem Weg geräumt.
Was man nebenbei auch anmerken muss, um einen positiven Aspekt reinzubringen, im Verlauf des Weisheitsbuches legt dann der Autor natürlich auch den Toren dann ihre Reue in den Mund, dass sie dann einsehen, ui, da haben wir aber Scheiße gebaut.
Na, immerhin. Diese
doch was gelernt.
Doch was gelernt. Diese Form der Einsicht, und jetzt springe ich nochmal zurück ins Evangelium, die können wir da nur teilweise wahrnehmen. Wir sind eben ausgestiegen bei der Situation, dass die Jünger sich auf den Prüfstand gestellt, also dass sie auf den Prüfstand gestellt wurden, können wir diesen Jungen heilen. Sie erleben, dass ihnen die Kraft dazu fehlt. Jesus versucht, den Glauben zu stärken, also damit im Prinzip die Gottesbeziehung zu stärken. Und jetzt würde man denken, na gut, vielleicht genau, gehen die nochmal in sich oder es führt weiter, indem man genau diese Frage sich miteinander stellt. Wie funktioniert es denn, mit Gott unterwegs zu sein? Aber, und das ist wirklich auch total entlarvend, Jesus kommt mit seinen Jüngern nach Kapernaum, da wo seine erste Wirkungsstätte war. Sie gehen auch wieder in ein Haus, also wieder der intime Rahmen. Und er fragt sie, worüber habt ihr auf dem Weg denn gesprochen?
Ja, eine super Antwort wäre, wir haben darüber diskutiert, was es bedeutet, das Kreuz auf sich zu nehmen. Wir haben darüber diskutiert, was es bedeutet, wirklich Nachfolge zu machen. Oder eben, wir haben darüber diskutiert, wie es denn sein kann, dass der Messias sterben muss und auferstehen wird. All diese Fragen haben sich anscheinend nicht gestellt.
was dazu führt, dass es auch erstmal sowas wie betretenes Schweigen gibt, muss man sagen. Vers 34 heißt nämlich dann, sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei.
Ja, sie haben sich nicht mit der Frage auseinandergesetzt, wie Nachfolge funktioniert, sondern sie sind sozusagen direkt der Versuchung der Nachfolge erlegen. Wem folgen sie nach? Dem Messias einer großen Gestalt. Also, was machen wir? Wir verteilen erstmal die Ämter. Was ist mit uns? Was ist unser Platz? Was haben wir davon? Was ist der Nutzen für uns? Es geht nicht um unser Kreuz, sondern wo steht unser Thron, wo wir uns hinsetzen können?
Sie sind mit sich selbst beschäftigt und das ist natürlich total bodenlos, nachdem sie vorher festgestellt haben, dass sie alle zusammen keine Kraft haben, überhaupt irgendwas zu tun, stellen sie sich jetzt trotzdem noch die Frage, wer der Größte ist. Also das ist auch geschickt von Markus hier hintereinander gestellt, denn eigentlich ist ja diese Frage im Raum, wer hat denn eine Gottesbeziehung, die einen Glauben, der stark genug ist, etwas zu verändern? Und sie haben gerade erlebt, dass das auf sie alle an der Stelle offenbar nicht richtig zutrifft. Und trotzdem kommt diese Frage, wer ist denn der Größte? Wer von uns kann denn mehr erwirken? Oder wer von uns hat denn den ersten Platz zu Jesu Rechten, so wie das in anderen Evangelien dargestellt wird?
Und wir wissen ja aus dem Text vorher, Marlene, konnte keiner was erwirken, keiner von denen hatte Macht, keiner war besonders hervorgehoben, keiner von denen war der Größte.
Eigentlich, das müsste man vielleicht ja noch sagen, wäre ja jetzt die Situation gewesen, wo man sich wirklich mit dieser Frage der eigenen Gottesbeziehung auseinandersetzt. Aber es ist nicht die Gottesbeziehung, also nicht die Beziehung nach oben zum Vater im Himmel oder zu Jesus, der mit ihnen unterwegs ist, sondern es ist rein die Beziehung auf der Horizontalen untereinander und da aber am Ende doch die Fragen eben nach dieser Rangfolge.
Sie gucken auf sich selbst, sie sind mit sich selbst beschäftigt und vergessen dabei überhaupt diese Nachfolgefrage. Und das bringt Jesus ihnen dann sehr, sehr klar vor Augen. Wir alle kennen diese Szene. Er holt ein Kind in die Mitte als ein Beispiel, was denn wirklich jetzt passieren muss. Der eigentlich Größte ist, überraschende Antwort im Evangelium, Jesus Christus. Warum? Weil er komplett Diener der Menschheit ist. Das ist ja die große Sache. Warum muss er sterben? Weil er geht dienend bis ans Kreuz. Deshalb ist er der Größte. Aber dieses Dienen haben die Jünger noch nicht begriffen. Und das wird ihnen vor Augen geführt, indem Jesus nun ein Kind in ihre Mitte stellt.
Und diesen viel zitierten Spruch mit dem Kind, das in die Mitte genommen wird, muss man eigentlich von hinten lesen. Da steht nämlich, wer mich aufnimmt, nimmt nicht nur mich auf, sondern den, der mich gesandt hat. Also derjenige, der aufgenommen wird, der Gesandte, der repräsentiert den Sendenden. Jesus ist der in die Welt gesandte Sohn und er repräsentiert den Vater. Er ist der Vater in gewisser Weise, weil er als Gottes Sohn mitten unter den Menschen lebt. Und von da aus gesehen kommt dann das Kind ins Spiel, denn er sagt, wer dann einen von diesen Kleinen, von denen auch in der Welt, in die Welt Gesendeten aufnimmt, das Kind steht für alle, die gering geachtet werden, die einen geringen Status haben und so weiter, wer dann eben so jemanden aufnimmt, wie ein Kind oder einen Kranken, der nimmt mich auf. Und eben, wer mich aufnimmt, der nimmt am Ende den Vater auf. Heißt eigentlich, ich muss eben ganz besonders die Geringen, aber am Ende ja eigentlich alle aufnehmen, weil die Menschen sind, mit denen ich verbunden bin und weil in jedem dieser Geringen ein Teil von Gott selbst sichtbar wird.
Und da ist gerade aus der Menge der Geringen, hätte ja auch auf eine Waise, auf eine Witwe etc. hinweisen können, ist aber schön ausgewählt, dass ein Kind ist. Und da spreche ich jetzt selbst als Vater, weil man macht ja als Elternteil selbst die Erfahrung, man ordnet sozusagen auch ein bisschen sein Leben dem Vater sein, beziehungsweise dem Kind unter. Man dient dem Kind, man macht das für das Kind. Man steht um 3 Uhr nachts auf. Man bringt es abends ins Bett. Man dient dem Kind. Und ich finde das Wort dem Kind dienen eigentlich ein bisschen komisch, glaube ich. Pädagogisch macht das keinen Sinn. Aber es ist eine Erfahrung, dass man sein eigenes etwas zurückstellen muss, um diese Vaterrolle auszuführen, um dem Kind, beziehungsweise dem Kind ins Leben hinein zu helfen.
Und mit Recht wird den Jüngern hier vor Augen geführt, dass sie diese Frage nach dem Dienen und auch die Frage, was ist denn wirklich die Mitte unseres Bemühens, das könnte man ja auch nochmal hier als Sinnbild herausnehmen, dass genau diese Frage bei den Jüngern offenbar gerade nicht on top ist, sondern sie sind eben mit sich selbst beschäftigt. So, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal auf die große Linie zurück, die wir ziehen wollen.
Machen wir das nochmal im Evangelium fest. Also, die Jünger hatten gefragt, wer der Größte sei von ihnen. Und es wäre ja auch eine schöne Szene gewesen, wenn jetzt Jesus sagt, so, ich nehme einen der 12 und stelle den mal in die Mitte. Hat er nicht gemacht. Er hat ein Kind in die Mitte gestellt und verweist somit die Gemeinschaft der Jünger auf dieses Kind, das nicht Teil dieser Gemeinschaft ist, und macht ein Beispiel daran deutlich und sagt, wie die Beziehung eigentlich sein sollte. Und damit können wir jetzt wunderbar rüberspringen in die zweite Lesung aus dem Jakobusbrief. Der begleitet uns ja schon ein paar Wochen. Und hier wird nun kein Kind in die Mitte gestellt, sondern direkt die Frage gestellt, wie funktioniert denn Gemeinschaft? Funktioniert Gemeinschaft, wenn ihr euch die ganze Zeit die Frage stellt, wer ist denn der Größte? Wie funktioniert die Hierarchie bei uns? Wer ist der Wichtigste? Wer ist untergeordnet? Wie funktioniert das? Nein. In der zweiten Lesung aus dem Jakobusbrief wird deutlich gesagt, Gemeinschaft funktioniert nicht durch Eifersucht und Streit, das ist die wichtige Brücke aus dem Evangelium heraus, sondern, und hier ist das wichtige Wort dann bei der zweiten Lesung, indem man der Weisheit von oben folgt.
Alles miteinander ringen, alles Schachern und Posten, alle Eifersucht und aller Streit, ist nämlich eine vermeintliche irdische Weisheit. So benennt das der Jakobusbrief kurz davor. Also es gibt diese
nicht nur irdische Weisheit, eine teuflische Weisheit.
Genau, das stimmt. Das ist auch noch eine teuflische Weisheit. Also es ist eine Weisheit, die eigentlich keine Weisheit ist, so kann man es eigentlich sagen. Es ist eine Weisheit, die man sich selber macht auch. So, und dem stellt der Jakobusbrief dieser selbstgemachten Weisheit, vielleicht auch ein bisschen diesen selbstgemachten Problemen, könnte man sagen, dem stellt der Jakobusbrief dann in Vers 17 am Sonntag einen anderen Satz gegenüber. Denn der sagt dort, doch die Weisheit von oben, also die mit Gott verbundene, ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Also eine ganz andere Weisheit als die, die selbst gemacht ist.
Genau, jetzt könnte man mal sagen in dem ganzen Kontext, ja, aber warum reden wir jetzt von der Weisheit und warum beschreiben wir diese Weisheit? Das ist doch sehr abstrakt. Aber diese zweite Lesung ist unglaublich konkret, denn diese Weisheit von oben ist nichts anderes als das Idealbild, wie jedes einzelne Gemeindemitglied sein sollte. Wenn das Wort Gottes wirklich in den Menschen eingepflanzt ist und er Teil der Gemeinschaft der Glaubenden ist, dann ist diese Weisheit das, was er sein soll. Das heißt, wenn da steht, die Weisheit von oben ist das Ideal, was der Mensch in der Gemeinschaft sein soll, dann liest sich das ganz anders. Der Mensch soll nämlich heilig sein, friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen, und gute Früchte soll er bringen. Er soll unparteiisch sein und nicht heuchlerisch.
Vielleicht hilft es ein bisschen, diesen Begriff der Weisheit von oben mit einem anderen Begriff zu ersetzen. Das haben wir ja neulich auch schon mal erfolgreich probiert. Die Weisheit von oben ist das, was mich mit Gott verbindet. Es ist das, wo ich auch quasi mich anlehnen kann an das, wie Gott selber handelt. Weil Gott ist der, der Weisheit hat etc. Und wenn man diese Weisheit von oben mit dem Begriff der Liebe ersetzt, dann kommen wir in einen anderen Begriff, den der Apostel Paulus ganz ähnlich verwendet im 1. Korintherbrief im 13. Kapitel, in dem sogenannten Hohenlied der Liebe, wo er eben auch ganz viele ähnliche Eigenschaften der Liebe zuspricht. Und dabei geht es eigentlich gar nicht nur um die romantische Liebe, sondern es geht um die Liebe, das Miteinander in der Gemeinde. Das heißt, die Liebe, die von Gott kommt, die Weisheit, die von Gott kommt, die soll tatsächlich ja nachgeahmt werden, da sind wir übrigens wieder beim Begriff der Nachfolge, nachgeahmt werden und dann gelingt das Miteinander. Und dazu reicht es eigentlich, und reichen natürlich in Anführungsstrichen, wenn man sich wirklich auch anlehnt an das, wie Gott handelt, wie er in der Welt seine Weisheit deutlich macht, wie er seine Liebe zeigt. Und da sind eben diese Adjektive heilig, friedfertig, freundlich, gehorsam, mit Erbarmen und so weiter genau die passenden Beschreibungen.
Jedes einzelne Wort wird sozusagen zum Prüfstein für einen selbst. Und keine Frage, das sind unglaublich gewichtige Adjektive, die da aufgeführt werden. Und die meisten von uns scheitern an vielen Punkten daran. Aber das ist ja das Besondere, die Weisheit von oben. Und der Jakobusbrief sagt ja, dass das Wort Gottes in uns hineingelegt wird. Also die Möglichkeit zur Nächstenliebe, zur Erfüllung dessen, was die Weisheit von oben ist, wird von Gott in uns hineingelegt. Aber man muss sich immer wieder in der Gemeinschaft daran messen, sich selbst auf den Prüfstand stellen und sagen, schaffe ich das, in der Gemeinschaft zu leben, eben ohne Eifersucht und Streit, oder man könnte auch übersetzen, ohne Missgunst und Selbstsucht.
Das ist dann quasi die zweite Stufe des Prüfstandes, über den wir heute sprechen wollen. Denn es geht an der Stelle darum, ist meine Beziehung zu Gott, das war ja so dieser erste Prüfstand, ist der eigentlich stark genug, dass ich den auch durchhalte in meinem Leben? Oder versuche ich die ganze Zeit doch Beziehungen auf eine andere Art und Weise zu gestalten, nämlich nur aus mir selbst heraus? Also beziehe ich mich ganz auf das Irdische und verhedder mich da drin dann auch in den, der Jakobusbrief spricht von auch den, ja im Prinzip diesen zerstörerischen Leidenschaften, die es im Menschen gibt. Und das ist eben die Frage, schaffe ich es ganz ausgerichtet auf Gott unterwegs zu sein oder bleibe ich eigentlich in dem Hier und Jetzt verhaftet und ja, gelingt es mir dann eben nicht, darüber hinaus zu wachsen und aus der Beziehung mit Gott tatsächlich mein Alltagsleben zu gestalten. Und diese Gegenüberstellung im Jakobusbrief ist, es gibt das, was innen geschieht, wo ich mich nur mit mir selbst beschäftige und quasi nur zu mir selbst auch in Beziehung stehe. Und dann gibt es Zerstörung und Chaos und Streit und keine Ahnung was. Und es gibt das andere, nämlich dieses, ja, das Leben, das in Beziehung stehen, was immer auch mit Gott verbunden ist, mit der Weisheit von oben. Und das ermöglicht eine andere Form des Miteinander-Unterwegsseins.
Und es ist ja außer Frage, wenn wir nochmal kurz zurückspringen aus dem in den Jakobusbrief rein. Keiner von uns möchte Missgunst, Eifersucht, Selbstsucht und Streit erleben. In der Familie, in der Gemeinschaft, in der Gemeinde. Keiner will Unordnung und böse Taten. Wir streben nach dieser Weisheit von oben. Dafür muss man aber eben sich selbst auf seinem Weg immer wieder in Frage stellen, beziehungsweise sich bewusst sein, dass von außen Fragen an einen herangetragen werden und man auch immer wieder antworten muss, beziehungsweise eben nicht, wie die Jünger, schweigen soll, sondern Antworten gibt, beziehungsweise mit Gott in Beziehung nach Antworten sucht. Dazu laden wir euch generell mit unserem Podcast natürlich ein, immer euch wieder mit der Bibel auseinanderzusetzen, euch in Frage zu stellen, auch Gott in Frage zu stellen und das durch die biblischen Texte immer wieder zu vertiefen. Jetzt haben wir erstmal diese drei biblischen Texte zu Ende besprochen. Aber natürlich am Ende unserer Folge frage ich jetzt Christel noch, welchen Vers sie in den Sonntag mitnehmen möchte. Also Christel, dein großer Moment dieser Folge. Welchen Vers nimmst du mit?
Ich hoffe, ich hatte noch andere große Momente, aber für jetzt zum Ende ist es vielleicht der Vers 34 aus dem Evangelium, nämlich genau dieses Schweigen. Sie schwiegen, denn sie hatten auf dem Weg miteinander darüber gesprochen, wer der Größte sei. Es ist ja eine absolute Form des Ertapptwerdens, sich eigentlich nicht mit dem Wesentlichen zu beschäftigen. Ich glaube, dass das was ist, was auch mal so eine Woche über einen tragen kann, nochmal zu gucken, wo bin ich denn eigentlich mit dem Wesentlichen beschäftigt? Also wo stelle ich mich und meinen Glauben auf den Prüfstand, nicht um ihn abzulegen und abzuschütteln, sondern einfach zu gucken, wo er wirklich trägt und wo er auch vom Wesentlichen geprägt ist. Also von meiner Gottesbeziehung vielleicht mehr als von Äußerlichkeiten oder Dingen, wo ich mich von anderem abhängig mache. Also dieses, ja, tatsächlich innehalten. Hier ist es ein peinlich berührtes Innehalten des Schweigens, aber ich kann auch selber einfach mal innehalten und tatsächlich gucken, also worum dreht sich denn mein Glauben und stelle ich eigentlich das Wichtigste, Jesus Christus, meine Gottesbeziehung in die Mitte, um daraus die Kraft zu schöpfen für mein Alltagsleben, für meinen Glauben und auch für die Mitgestaltung der Welt.
Und ich nehme aus der zweiten Lesung den Vers 17 mit. Den haben wir auch gerade besprochen und knüpfe ein bisschen an, was du gerade unter Alltagswelt noch angedeutet hast. Also ich lese nochmal den Vers 17 vor. Doch die Weisheit von oben ist erstens heilig, sodann friedfertig, freundlich, gehorsam, reich an Erbarmen und guten Früchten. Sie ist unparteiisch, sie heuchelt nicht. Das ist eine lange Liste. Und in der Kommentierungsliteratur gibt es eine lange Diskussion, wie denn die Weisheit gehorsam sein könnte. Das passt irgendwie nicht. Wir haben ja gerade in anderen Erklärungsansatz gewählt und eben deutlich gemacht, durch die Weisheit spiegelt sich das, was wir als Menschen sein sollen. Und wenn man das dann so liest, kann man das so lesen wie so ein Katalog. Man müsste ein Häkchen hinter jedes Wort machen, was man schafft. Und am Ende hat man ein großes Bingo. Klappt so nicht. Man scheitert bei den Wörtern beim Lesen. Aber das ist vielleicht für mich jetzt auch nochmal, nachdem dieses Prüfen so ein wichtiges Wort war bei der Besprechung der drei Texte und dass wir sogar Prüfstand über diese Folge geschrieben haben, etwas als Herausforderung, in dieses Scheitern reinzugehen, wirklich diesen Satz, die einzelnen Worte durchzugehen und mich zu fragen, schaffe ich das in meinem Leben? Bin ich heilig? Kann ich direkt beim ersten Wort sagen, nee, ich bin nicht heilig, aber ich richte mich aus an der Heiligkeit Gottes. Bin ich friedfertig? Ich versuche es. Und dieses Infragestellen ist hilfreich, weil es zeigt mir, dass ich noch mehr es versuchen kann. Und ich weiß, dass ich es noch mehr versuchen kann, weil ich glaube, dass diese Weisheit von oben in mich eingepflanzt ist mit dem Jakobusbrief. Deshalb wage ich es, diesen Vers mir als Frage gegenüberzustellen am Sonntag.
Vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir mit unserem Prüfstand euch nicht zu sehr auf den Prüfstand gestellt haben des Verstehens. Es sind 3 komplexe Texte und die Linie war vielleicht nicht ganz einfach, aber ihr habt ja die Chance, jetzt unter dem Podcast in den Shownotes auch nochmal in die Einzelkommentierung reinzuspringen, euch das alles, auch die Texte nochmal ganz genau vor Augen zu führen und vielleicht noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel des Verstehens dieser Texte zu bringen.
Wir wünschen euch viel Freude beim Bibelentdecken.